wir hatten eine Präsentation gemacht und in der Präsentation konnte man sehen, wie die Klickkosten für bezahlte Werbung runtergegangen ist.
Weil also, die gute Arbeit gemacht haben, sind die Klickkosten sozusagen billiger geworden. Also man konnte Besucher auf seine Webseite einkaufen für weniger Geld als vorher.
Ja, genau.
Okay, verstehe.
Ja, also der einzelne Klick kostete weniger pro Benutzer im Vergleich zu früher.
So, gut.
Genau, hervorragend. Ja. Und diese Präsentation oder diese Folie wurde uns aus der Präsentation rausgestrichen.
Okay.
Mit dem Hinweis, die Geschäftsführung möchte keine Kurven sehen, die nach unten zeigen, sondern wir seien ein Erfolgsunternehmen. Und deswegen dürften Präsentationen immer nur so sein, dass es steigende Kurven gibt.
Ja, immer steil bergauf.
Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Ratajczak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen.
Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe des Blickwinkel Kunde Podcasts. Heute habe ich einen alten Bekannten hier, der gar nicht so alt ist, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, sondern den ihr auch schon kennt aus einer vorherigen Folge, den Nils Danke. Hallo Nils.
Hallo Oliver,
danke, schön, dass du wieder hier sein darf. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich habe vor kurzem von dir einen Vortrag gehört und habe irgendwie gedacht, Nils, wir müssen mal reden, das ist auch was für den Podcast. Da ging es um Lügen und Betrügen mit Kennzahlen, das fand ich sehr spannend.
Ja, das ist richtig. Also ich habe in dem Fall den Vortrag auf dem OMT in Wiesbaden genau. Gehalten.
Ja.
Genau, Lügen mit Kennzahlen war das Thema. Weil ich im Laufe der Jahre, also ich meine, ich bin ja 18 Jahre lang in Konzernstrukturen unterwegs gewesen und dort, aber auch wenn man sich so die Medien allgemein anschaut, findet man immer wieder sehr, sehr spannende Arten, wie Zahlen dargestellt werden. Mhm. Und gerade wenn ich in Unternehmen sehe, wie oft Entscheidungen abhängen von solchen Zahlen und ich mir denke, wie bitteschön könnt ihr so eine Präsentation überhaupt gemacht haben, um einen Entscheidungsprozess auszulösen oder eine positiven oder eine negative Entscheidung überhaupt herbeizuführen, dann ist das schon erschreckend immer wieder.
Ja, das stimmt. Aber Lügen würde ja bedeuten sozusagen, dass es absichtlich ist, dass man Zahlen extra missbräuchlich falsch darstellt, anders darstellt, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass einfach Unvermögen.
Ja, auch das kommt vor. Also es gibt Unvermögen, es gibt Sachen natürlich, die sind nicht absichtlich. Manche Sachen werden so ein bisschen unter dem Thema Tradition gesehen. Okay. Das haben wir schon immer so gemacht.
Okay.
Dieses Beispiel hatte ich, glaube ich, auch in dem Vortrag genannt. Wir waren in einem Unternehmen oder ich war in einem Unternehmen und habe mir dort das Reporting angeschaut und habe festgestellt, dass dort ein Fehler in der Berechnung mit Excel drin war. Und dann habe ich den korrigiert und dann sah die Kurve natürlich ein bisschen anders aus.
Die hatte dann da einen Sprung.
Ja, die hatte einen Sprung und sah insgesamt ein bisschen flacher aus, auch in der Vergangenheit dann dadurch natürlich auch aus. Und dann habe ich das in die definierten Workflows gegeben und habe gesagt, hier haben wir leicht überarbeitet, wir haben einen Fehler gefunden, so und so sieht es jetzt aus. Und dann bekamen wir tatsächlich die Anweisung, das wieder zurückzubauen, auf gar keinen Fall diesen Fehler rauszubauen. Hintergrund war an der Stelle tatsächlich, dass derjenige, der diese Excel-Datei ursprünglich mal gebaut hatte, heutzutage diesen ganzen Bereich, von dem ich beauftragt war, leitete.
Okay.
Und zwar aufgrund der deutlichen Verbesserungen, die aufgrund dieses Excel-Reportings dann eben dort sichtbar wurde. Und dann hätte man hinterfragen müssen, ob das überhaupt gerechtfertigt war. Also das ist so ein Beispiel für, kann man schon als Lüge bezeichnen.
Ja, definitiv.
Und ich sehe es immer wieder, wenn Agenturen irgendwo versuchen, einem Unternehmen klarzumachen, warum sie die Agentur wechseln sollte, so als Beispiel. Oder wenn ein Bereich versucht, ein Budget von einem anderen Bereich abzuzwacken oder ähnliche Sachen. Also viel auch firmeninterne Politik, die da stattfinden kann. Da gibt es auch Darstellungen, wo ich einfach sagen muss, sorry, aber das ist sowas von gelogen. Oder auch solche Sachen wie so Annahmen, die da stattfinden. Wenn wir nicht 1 Million, sondern 100 Millionen Menschen jeden Monat auf unsere Seite kriegen, dann können wir das um so und so viel Prozent skalieren.
Ja.
Ja, aber für dein Thema gibt es so viele Menschen gar nicht, die sich dafür interessieren.
Da muss man das für die interessant machen.
Ja. Ja, natürlich, das soll ja auch toll aussehen für die Entscheider oder für die Geschäftsführung. Aber Ehrlichkeit sollte man da doch beibehalten, ja.
Wie soll ich sagen? Ich hatte mal die Gelegenheit, mit einem großen Beratungshaus ungenannten Namens zusammenzuarbeiten. Da ging es um eine Präsentation de facto, wenn du, lieber Kunde, diese Änderung umsetzt, dann verdienst du x Euro mehr mit jedem Kunden, bla, also alles super. Und da waren also ein paar Annahmen drin, wo ich mein altes naturwissenschaftliches Herz auch kurz mal gezuckt habe. Alter Schwede, was ist denn da los? Ein Highlight war eine Extrapolation von, ich glaube, einer Stichprobe von 2000 Leute auf 1,2 Millionen. Wo ich auch gesagt habe, dann habe ich nachher irgendwann mal die Gelegenheit gehabt mit dem Partner, der witzigerweise dann nachher im Unternehmen angestellt wurde und damit dann sehr offen war für Diskussionen unter vier Augen gesagt, habe gesagt, also eine Extrapolation von 2000 auf 1,2 Millionen, dafür hätte man mich in der Uni gezerrt und gefedert und vom Hof gejagt und hat dann nur gegrinst und wir haben weitergemacht. Also ist halt so eine Sache, ne? Je nachdem, wer hat welches Interesse daran, dass welche Kennzahl wie interpretiert wird.
Ja, und also gerade wunderbares Beispiel, dieses Wort Kennzahl. Also ich höre ja immer dieses, ja, wir haben irgendwie KPIs, also Key Performance Indikatoren, also Leistungskennzahlen. Und wenn man dann sich das mal genauer anguckt, dann sind es häufig gar keine KPIs. Also alleine die Frage, was ist eine KPI?
Ja, definier mal
das. Also ist naja, also grundsätzlich gibt es ja so diese Definition, die ich mir aus Wikipedia rausziehen kann, wo es darum geht, dass anhand von so einer Kennzahl dann Fortschritt oder Erfüllungsgrad hinsichtlich einer Zielsetzung gemessen werden kann. Aber um die Definition geht es mir an der Stelle gar nicht, sondern für mich ist eine KPI etwas, wenn ich Handlungsoptionen habe und wenn ich Verantwortlichkeiten definieren kann. Mhm. Ansonsten ist es eine Metrik, die sicherlich auch interessant sein kann. Die kann auch für mein Unternehmen oder als Steuerungswerkzeug genutzt werden. Ich kann mir die auch anschauen. Aber oft genug sind es Informationen an der Stelle, die mir, sagen wir mal, nur bedingt weiterhelfen. Also ein relativ einfaches Beispiel. Ich war in einem Zeitungskonzern ja von tätig. Und ja, ich war ehrlich gesagt auch so ein bisschen klugscheißerisch unterwegs im Nachhinein
kann
gesehen.
Ich mir gar nicht vorstellen bei dir.
Naja, also sagen wir es mal so, wenn jemand wirklich für sein Thema brennt und in eine neue Branche kommt, dann passiert es, glaube ich, gerade wenn man noch ein bisschen jünger ist, eher mal, dass man auch mal sagen wir mal, mehr von sich selber überzeugt ist, als es vielleicht sein sollte. Also wo die so ein bisschen...
Die anderen von einem selber.
Ja, aber wo auch die Selbstreflexion manchmal so ein bisschen fehlt. Naja, und da bin ich in diesen redaktionellen Abläufe dann eben reingekommen und dann sah ich also diese Zahlen mir an und erkannte dann, oh, es gab letztes Jahr einen Fall, dass dort von jetzt auf gleich im Sportbereich plötzlich so ein Riesenanstieg von Seiten abrufen und von Besuchern einfach stattgefunden hat. Da habe ich gedacht, Mensch, klasse, demnächst ist es wieder dieses Datum, dann wiederholen wir das doch einfach. Also bin ich in die Abteilung gegangen und habe gesagt, hier, ich habe das da identifiziert und was muss ich dafür machen? Wen muss ich damit beauftragen, dass dieser Peak wieder stattfindet? So, und da habe ich an der Stelle also einen Wert genommen, habe gesagt, das ist für mich eine Leistungskennzahl, also definiere ich jetzt, wer dafür verantwortlich ist und gut ist. So, und dann sagte man mir, ja, das ist schön, aber dieser Peak, den wir dort sehen, dieser massive Ansturm von Personen auf unsere Webseite ist entstanden, weil sich Robert Enke damals vor den Zug geworfen hat. Also ein ganz böses Thema und ist sowas, dass da kann man sich nur schämend in seine Kammer verziehen und sagen, tut mir leid und erstmal, sagen wir mal, Klappe halten, setzen, 6.
Ja? Ja, du hast also rein auf den Peak geguckt, hast gesagt, den machen wir nochmal. Ja. Der ist super, den multiplizieren wir jetzt jede Woche einmal.
Und irgendwie muss man doch dafür verantwortlich machen können, also machen wir das jetzt. Aber an der Stelle war es eine Metrik, wo ich sagen muss, ja, ich kann mir solche Metriken angucken, aber wenn ich keine Handlungsoptionen habe, dann ist das zwar etwas, wo ich sehen kann, ob es ein Erfolg war in der Vergangenheit, aber ich habe eventuell nicht die Möglichkeiten, das zu wiederholen. Und von daher ist es an der Stelle eventuell eben nichts, was eine Leistungskennzahl eigentlich von der Definition her für mich brauchbar macht für Entscheidungsprozesse.
Okay, aber es gibt wahrscheinlich Themen, die im Journalismus in Anführungsstrichen öfter gespielt werden, keine Ahnung. Zum Muttertag kommt der Artikel gerne und dann wird er gern genommen und vor 3 Jahren ging der, dann geht er jetzt nochmal und so. Dann wird er wahrscheinlich dann einfach nochmal ausgespielt. Dann ist es ja schon nachvollziehbar. Und das hätte ja funktionieren können mit deinem Vorschlag.
Ja, definitiv. Also da gibt es auch eine ganze Reihe von sehr schönen Beispielen. Im Prinzip ist es so, dass ich sehr gerne das sogenannte Brigitte-Beispiel nehme. Also die Zeitschrift Brigitte. Da gibt es so einen Turnus. Der ist im Prinzip so, dass er im Jahresanfang beginnt es damit, dass es eine neue Diät gibt. Und zum Jahresanfang. Ne? Weihnachten ist gerade vorbei, also man hat sich so ein bisschen rund gefuttert. Also fängt das Jahr mit einer Diät an. Kurz danach ist das Ganze so, wenn der Frühling kommt, dass man dann schon die köstliche Sommerküche so ein bisschen anteasern kann, also schon mal so ein bisschen sieht, was wieder als nächstes kommt. Kurz danach ist es meist so, dass dann eine Diät mit einer Jahreszahl kommt, also ich sag mal die Brigitte-Diät 2019 oder 2020 kommt dann als nächstes. Wenn das dann alles mit der Diät nicht geklappt hat, dann ist es so, dass über Mode die Schlankmacht berichtet wird. Kein Scherz, das gibt es wirklich. Also das sind keine erfundenen Beispiele. Danach geht es dann in den Herbst, wo man halt so die ersten leckeren Naschereien wieder in Richtung genau Backen und so hat. Und dann kommt Weihnachten mit allem, was es da so an Genüssen gibt. Und dann darf ich ins nächste Jahr wieder gehen mit meinem gleichen Thema.
Das schließt sich dann ja an, da ist die Diät wieder fällig. Genau. Ist doch toll, wenn man so einen Zyklus dauernd verkaufen kann, dann braucht man einen Text nur einmal schreiben. Mich würde mal interessieren, machen die das wirklich nur? Also nehmen die den Text, anderen Titel drüber drauf, weiter oder macht sich da noch einer irgendeine Mühe?
Nein, also ich glaube, das ist da tatsächlich, also ich weiß es aus redaktionellen Kreisen, dass es natürlich so ist, dass man sich da tatsächlich noch die Mühe gibt, aber macht und es neu schreibt und neu denkt. Naja, die Leute wollen ja auch ein bisschen Abwechslung. Sie sollen ja nicht das
Gefühl haben. Weiß noch einer, dass er den Text von einem Jahr schon mal
erinnert? Nee, bei vielen Sachen nicht. Aber es sind normalerweise neue Texte.
Okay,
und online ist es tatsächlich so, dass diese Texte oft genug wirklich nur ein bisschen angepasst werden. Also zum Beispiel neue Trends aufgegriffen werden, wenn also gerade irgendwie Vegetarier, Vegan oder ähnliche Sachen gerade ein Top-Thema sind, dann wird das natürlich auch mitgedacht. Oder wenn das Ganze so ist, dass irgendwie eine Weltmeisterschaft ist, dann kann man auch mal die WM-Diät daraus machen oder ähnliche Sachen. Aber es gibt auch
nur Fußballer essen.
Genau, aber es ja. Aber da gibt es halt genügend Beispiele, wo wir auch einfach sehen, dass nichts anderes gemacht wird, als das Jahresdatum wird geändert. Also jetzt nicht auf Brigitte bezogen, sondern allgemein. Da wird das Datum aktualisiert, da wird ein bisschen was umgeschrieben, da wird einfach dann Republishing durchgeführt und anschließend wird das als neuer Inhalt wieder nach draußen geblasen.
Ja. Nach draußen geblasen, ja. Das ist echt verrückt, wie so Journalismus manchmal funktioniert und manchmal eben nicht. Naja.
Ja.
Okay, aber da waren wir stehen geblieben, sozusagen den großen Peak, den wolltest du eigentlich reproduzieren. Das war dann eine blöde Idee, weil unreproduzierbar und falsche KPI.
Genau. Und deswegen muss man an der Stelle sich im Prinzip als erstes sowieso mal fragen, wenn man solche Leistungskennzahlen definiert, für wen sind die denn überhaupt?
Mhm.
Also mein Thema ist natürlich die Suchmaschinenoptimierung. Da kann ich natürlich solche Sachen machen wie die Zahl der indexierten Seiten.
Also wie viel deiner Webseiten, Unterseiten sozusagen im Index bei Google sind und
finden. Genau, für wie viele Keywords, also für welche Suchbegriffe werde ich gefunden, wie viele verlinkende Domains gibt es oder ähnliche Sachen. Dass je nachdem, was ich erreichen will und je nachdem, wie ich das ganze Thema auch angehe und natürlich auch dieses, wenn ich in der Technik angesiedelt bin, brauche ich andere Daten, also was wie PageSpeed, Ladegeschwindigkeit oder im Redaktionellen, wo man zum Beispiel auch sehen kann, ob es einzelne Ressorts gibt, die eben überhaupt nicht funktionieren oder andere, die eben funktionieren. Und das kann ich genauso auch auf Online-Shops oder beliebige andere Seiten im Prinzip abbilden, dass ich mir anschaue, welche Inhalte sind eigentlich so, dass sie gut funktionieren in Suchmaschinen, welche Sachen funktionieren nicht so gut und die dann entsprechend pushe oder die halt sozusagen da an der Stelle meine Messlatte anlegen. Und so habe ich natürlich einfach auch die Frage, ich meine, es gibt ja unfassbar viele Sachen, also für einen Online-Shop sowas wie die Abbruchrate im Bestellprozess.
Oder die Leute, die drauf fahren, irgendwas in den Warenkorb packen und dann verschwinden.
Genau. Okay. Oder auch sowas wie durchschnittliche Bestellwert sind natürlich auch so Sachen, die eine Rolle spielen.
Mhm.
Wenn man sich das genau angucken will, muss man aber immer, ich sag dazu, den Drilldown in die Daten mit nutzen. Also man muss in die Daten tief reingehen, um zu sehen, ob es wirklich ein Erfolg war oder nicht.
Das macht ja keiner.
Ja.
Die Leute haben ja gerne immer so einen Chart, so eine Ampel.
Mhm.
Und dann steht da so Prozent drauf und mehr Prozent als letzte Mal, besser, weiter.
Ja, da würde ich sagen, am besten mal hier mit Gunter Dück den Podcast von dir nochmal anhören, weil dieses Thema Zahlen und Zahlengläubigkeit war, glaube ich, das ist die Überschrift davon. Also das ist wirklich ein abenteuerliches Thema. Häufig ist es auch so, dass wir gerade beim Online-Bereich und auch eine Unterscheidung in Nutzerklassen vornehmen müssen. Also zum Beispiel in wiederkehrende Nutzer oder in Nutzerklassen nach Alter, nach Kaufkraft, nach ähnlichen Sachen. dann sehen wir eigentlich erst einen wirklichen Erfolg. Also Beispiel, wir nehmen irgendwie einen Cent-Artikel, sagen wir mal in so einen Fettlippenpflegestift, mhm. ja, könnte ich natürlich sagen, der kostet mich irgendwie 30 Cent. Das lohnt sich aber nicht dafür, sagen wir mal, besonders gut auffindbar zu sein. Mhm. Wenn ich aber mir all meine Warenkörbe anschaue und dann feststelle, dass dieses Produkt, auch wenn es so ein Cent-Produkt ist, vielleicht häufig so war, dass es den Einstieg in die Seite begonnen hat mhm. oder in den Kaufprozess begonnen hat, sodass Leute einfach, weil sie das ein Verbrauchsprodukt ist, was sie sehr häufig brauchen, dann eben häufig danach gegoogelt haben, dadurch, dass der Einstieg in den ganzen Kaufprozess fürs Spätere war mhm. und ich nachher einen überdurchschnittlich hohen Warenkorb habe im Vergleich zu anderen, die dieses Produkt zum Beispiel nicht haben, dann kann ich auch mir darüber Gedanken machen, ob ich gezielt auf so etwas optimiere, wo ich vielleicht im Moment auf Position 3 in der Suchmaschine bin, einfach um zu sehen, ob wirklich dieses Produkt an der Stelle der Grund war, warum Menschen auf meine Seite gekommen sind. Und wenn sie eh da waren, kaufen sie ja nicht nur diesen Cent-Produkt, sondern sie packen noch viel mehr in den Warenkorb. Also sozusagen, was ist der Grund oder was ist der Auslöser von der ganzen Kaufkette, die am Anfang ist? Und wie verhält sich das statistisch sozusagen auf den Rest von den Sachen, die ich da habe?
Das ist ja im Offline stationären Handel genauso. Also diese Schweinebauchmagazine, die immer in der Zeitung drin liegen, die heißen auch intern tatsächlich so, wo dann irgendwelche, das Mehl ist jetzt besonders billig, um Leute in den Laden zu holen, damit die eben dann Mehl mitnehmen plus noch andere
Sachen. Genau.
Genau, das kann man halt so denken und messen und daraus Schlussfolgerungen ziehen.
Genau, und ansonsten sind Leistungskennzahlen so, dass sie halt mit direkten oder indirekten Geschäftszielen verbunden sein sollten. Mhm. Ja. Ganz klar ist auch, sie sollten Aussagekraft in einem bestimmten geschäftlichen Rahmen ausdrücken.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, der immer wieder nicht richtig berücksichtigt wird. Es geht darum, bei einer Kennzahl, dass sie eine Verdichtung von Informationen einfach vornehmen, sodass ich, also später den Drilldown, wie gesagt, dahinter, den muss ich immer noch nehmen. Ich habe da auch noch ein schönes Beispiel gleich.
Ja, spannend.
Und die Darstellung muss so klar sein, dass ich direkt weiß, ob es gerade sich in eine positive oder in eine negative Richtung entwickelt. Und ganz klar, meine Kennzahlen müssen die Frage des Erfolgs beantworten. Mhm. Und bei allen Sachen, die ich als Kennzahl definiere oder auch die ich als Metrik definiere, muss ich an der Stelle immer das haben, dass die sich in der Praxis beweisen. Also nur weil ich irgendwann mal gesagt habe, was weiß ich, sowas wie die Zahl der Warenkorbabbrüche ist für mich eine Kennzahl, bedeutet das nicht, dass das sinnvoll ist, sondern ich muss mir später anschauen, ob das, was ich da mir raus erhofft habe, auch wirklich realistisch ist.
Ich beobachte immer, dass Reports aber immer länger werden anstatt kürzer. Also das heißt, dann eine neue Kennzahl, eine neue Seite dran.
Ja. Naja, und immer dieses, ne, von wegen, wir haben jetzt da was Neues, ein neues Messverfahren, das packen wir jetzt mal auf alle Reports drauf. Eine Geschäftsführung braucht halt ein ganz anderes Reporting als ein Controlling oder ein Einkauf oder ein Kundenservice.
Ja,
also und das ist auch dieses, wenn ich ein Reporting für einen Kundenservice erstellt habe und jetzt sage ich, okay, das kriegt auch einfach mal die Geschäftsführung. Mhm. Die Geschäftsführung ist auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Die wird an der Stelle nicht auf Basis dieser Zahlen tatsächlich Entscheidungen treffen, wenn ich Pech habe.
Ja, aber wer filtert denn im Unternehmen dann das, was die Geschäftsführung sehen darf, zu sehen bekommt im Reporting? Das ist ja auch wieder, kann ja hochpolitisch missbraucht werden, ne?
Ja, aber da kommen wir wieder zu dem Thema Lügen.
Ja, ja.
Weil, also ich weiß halt auch einige Unternehmen, also gerade größere Firmen haben das. Ich sage mal, da gibt es so eine Permafrostschicht. Also das ist so eine undurchdringbare Schicht. Ich glaube, du nennst das Tonschicht oder so, ne?
Lehmschicht, ja, ja.
Lehmschicht, genau.
Nicht nur ich.
Wo bestimmte andere, ja. Informationen nicht durchdringen dürfen an die Geschäftsführung.
Ja.
Ist ein sehr schwieriges Thema.
Super schwierig.
Hochgradig politisch. Gibt Unternehmen, bei denen ist das so. Wenn das so gewünscht ist, hat man da auch häufig nicht so besonders große Einflussfaktoren. Aber gerade wenn ich mir das Thema digitale Transformation anschaue, dann sehe ich immer wieder, also da Riesenhürden, die gerade genau auf dieser Permafrostschicht basieren.
Weil sozusagen oben Entscheidungen getroffen werden, die bei nicht voller Kenntnis aller sozusagen Entscheidungsgrundlagen passieren oder vorgefilterter Entscheidungsgrundlagen?
Nicht nur. Oft genug geht es auch um die Perspektive. Also wenn ich einen Change-Prozess oder eine digitale Transformation an der Stelle zum Beispiel in der IT aufhänge, dann habe ich den IT-Blick da drauf.
Ja, ja.
Wenn ich den aber im Produktmanagement aufhänge, dann habe ich wieder einen ganz anderen Blick da drauf. Mhm. Also von daher, bei manchen Sachen gibt es so Facetten. Je nachdem, von welcher Facette ich den anschaue, ist das jetzt richtig oder falsch. Mhm. Aber wenn ich eine echte Transformation schaffen will, dann bedeutet das, dass sich das in allen Ebenen, in allen Bereichen sich das durchzieht.
Ja, das ist spielt ein bisschen zurück zu unserer letzten Episode, die wir zusammen aufgenommen haben. Dann müssten ja alle gemeinsam am selben Strang ziehen und dann
will das wieder klappen. Keiner.
Ja, ich glaube, wollen will das schon jeder. Viele glauben auch, dass es so ist. Es ist aber manchmal nicht so. Und dann passieren eben solche Dinge hier, Lehmschicht oder Informationen gelangen eben nicht dahin, wo sie hin sollten eigentlich, weil es einem selber gegen den Strich geht, weil plötzlich klar wird, dass man aufgrund eines Excel-Reporting-Fehlers eine Beförderung gekriegt hat, die man nicht hätte kriegen sollen und so. Ja, ja.
Ja, und wir stellen halt immer wieder fest, wenn wir uns solche, also gerade so Reporting-Dashboards sind ein Paradebeispiel. Wenn wir uns die ansehen, dann ist das Ganze so, dass häufig die falschen Fragen gestellt werden oder Daten falsch bewertet werden, Zahlen falsch berechnet werden. Wir uns vielleicht auch selber mal verrechnen, das kann ja immer mal passieren. Klar. Dass eine falsche Visualisierung verwendet wird. Also das Lieblingsbeispiel ist eigentlich dieses Kuchendiagramm für alles. Ob sinnvoll oder nicht, es sieht einfach hübsch aus und hat auf der Folie schön viel Fläche verbraucht.
Ja, das ist immer wichtig. Ja. Noch mit 3D-Effekt.
Oh ja, ja. Und manchmal auch so ein bisschen das eine Kuchendiagramm, also ein Kuchenstück so ein bisschen rausgezogen. Ja. Ne? Also ja. Das sind echt Abenteuer, die man an der Stelle sieht.
Ja, es ist halt so schön. Aber ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob die Leute so weit denken, dass sie sagen, ah, das passt eigentlich nicht, aber damit erwecke ich den Eindruck, das und so. Ich habe hochprofessionelle Industrien da draußen, die viel PowerPoint verkaufen, ohne oft Beratungshäuser. Da bin ich mir da manchmal schon sehr sicher, dass sie genau so gewählt sind, die Diagramme, wie sie sind, um zu überzeugen.
Da habe ich auch wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wir hatten eine Präsentation gemacht und in der Präsentation konnte man sehen, wie die Klickkosten für bezahlte Werbung runtergegangen ist.
Also, weil ihr gute Arbeit gemacht habt, sind die Klickkosten sozusagen billiger geworden. Also man konnte Besucher auf seine Webseite einkaufen für weniger Geld als vorher.
Ja, genau.
Okay, verstehe.
Ja, also der einzelne Klick kostete weniger pro Benutzer im Vergleich zu früher.
Mhm. So, gut.
Genau, hervorragend. Ja. Und diese Präsentation oder diese Folie wurde uns aus der Präsentation rausgestrichen.
Okay.
Mit dem Hinweis, die Geschäftsführung möchte keine Kurven sehen, die nach unten zeigen, sondern wir seien ein Erfolgsunternehmen. Und deswegen dürften Präsentationen immer nur so sein, dass es steigende Kurven gibt.
Ja, immer steil bergauf. Bei solchen Aussagen, sind mir auch schon mal begegnet, nicht so ganz abstrus, sag ich mal, wenn Kosten sinken, darf man die ruhig darstellen, finde ich jetzt irgendwie. Frage ich mich manchmal, gibt es diese Aussage tatsächlich von der Geschäftsführung, die sagt, wir wollen keine Kurven, die nach unten gehen? Oder ist das im Zweifelsfall eine Schicht darunter, die sagt, oh Mann, da habe ich Diskussion. Wenn irgendwas nach unten geht, dann muss ich diskutieren, immer nach oben. Zur Not tragen wir den Kehrwert auf.
Sagen wir mal so, manchmal basiert das ja auch aus Erfahrungen der Personen, die in der Zwischenschicht sind. Ne? Wenn die einmal selber etwas, was positiv ist, aber eine Kurve bergab ging, wenn das einmal denen gestrichen wurde, werden die im Zweifelsfall sagen, okay, die Nummer möchte ich kein zweites Mal kriegen. Ne? Weil wenn du die Präsentation vorbereitest oder vorbereiten lässt durch jemanden externen und die zulieferst, bist im Zweifelsfall du derjenige, der für die Geschäftsführung oder für den Verantwortlichen an der Stelle der Schuldige bist. Sind wir wieder bei dem Thema Schulddiskussion. Und von daher werden an der Stelle Zahlen auch gerne mal missbraucht, um das zu zeigen, was man nach außen oder nach innen gerne verkaufen möchte.
Nach innen gerne verkaufen, das ist ein schönes Stichwort, weil eigentlich geht es ja darum, dass man irgendwas nach außen verkauft und seine Produkte und Dienstleistungen los wird. Man ist manchmal mit sich so intern beschäftigt, dass man dann so Erlasse hat, bitte, wir sind Erfolgsunternehmen, kurven immer nach oben. Ach Mann, ey, es ist mir noch nie so passiert in der Krassheit, aber ich glaube, da würde ich ja noch sagen, dann trennen Sie jetzt unsere Wege, weil wie soll das funktionieren?
Ja, oder es werden eben auch mal Informationen gezielt vorenthalten.
Ne? Ja.
Dann wird halt nicht das Reporting für jeden Monat, sondern wird nur quartalsweise oder sowas ausgewiesen oder
immer da, wo das lokale Maximum dann so aussieht, als wäre es die Weltherrschaft.
Genau. Und das sind eigentlich so Sachen, die eigentlich ganz spannend sind. Und deswegen glaube ich auch persönlich, dass an vielen Stellen gezielt beeinflusst wird, nennen wir es mal so.
Du wolltest lügen nicht sagen, merke ich. Manipuliert, beeinflusst, ja, kann sein. Hm?
Naja, aber dieses falsche Frage stellen. Nehmen wir mal das Beispiel. Mhm. Da ist so dieses, welches Land hat die höchste Kriminalitätsrate?
Das heißt, Kriminalvorfälle, also irgendwie Verbrechen pro Einwohnerzahl wahrscheinlich.
Genau. Und wenn du das Thema aber ansprichst und jemand nach Kriminalitätsrate ansprichst, dann ist es so, dass häufig so Sachen wie, sag ich, irgendwo Südamerika irgendwelche Länder genannt werden, ja. Oder Russland oder solche Sachen, ja.
Kurzer Zwischeneinschub, ich habe demnächst einen Interviewtermin mit jemandem, der für eine große Londoner Versicherung Entführungsversicherung entwickelt hat, und der erzählt mal ein bisschen über Kriminalitätsraten. Oha. In Südamerika. Hammer, super schöne Folge, wollte ich noch mal kurz sagen. Ja, okay, also genau, da würde ich dann auch dran denken.
Genau, und die Kriminalitätsrate ist an der Stelle aber im Vatikanstadt am größten.
Ach was.
Naja, und das kommt halt daher, dass ungefähr 490 Staatsbürger an der Stelle nur vorhanden
so
sind.
So klein, das hätte ich
gedacht. Ja, und auf der anderen Seite 19 Millionen Menschen regelmäßig auf dem Petersplatz unterwegs sind und dort natürlich Taschendiebstähle einfach an der Tagesordnung sind. Kann man machen, was man will, das ist eben so. Aber gleichzeitig fühlt man sich, wenn man dort ist, nicht unsicher.
Ja, ja.
Und deswegen ist es ist oft genug so, dass wenn man geschickt genug einfach die Eingangsfrage stellt, man zu quasi jedem beliebigen Ergebnis kommen kann.
Also wie spannend.
Mobilität, ja, Riesenthema gerade. Mhm. Wenn ich mich an den Ausgang von der U-Bahn stelle und einfach frage, wie sind Sie heute Morgen zur Arbeit gekommen, ja, dann kann ich dir vorher sagen, wie der größte Teil der Personen zur Arbeit gekommen ist.
Ja, also
Fragestellung und Art der Befragung etc. spielt da eine sehr große Rolle und ist natürlich an der Stelle etwas, wo ich ganz klar sagen muss, ja, und da kommen wir eben auch wieder an der Stelle zu Korrelationen. Also,
Korrelation, ein schönes Thema.
Ja. Ist das ein Lieblingsthema?
Ja, das ist super. Das ist wirklich gut. Also, ja, erzähl mal.
Und die Frage, die ich halt dahinter stehe, oder für mich dahinter steht, ist, also es geht ja um Abhängigkeiten oder Beziehungen zwischeneinander. Und die Frage ist zum Beispiel, ist McDonald's wichtig für den Weltfrieden?
Ja, natürlich, wenn alle essen, können sie ja nicht schießen.
Nein. Also Hintergrund ist, dass es noch nie zwei Länder gab, in denen es McDonald's gab, die gegeneinander Krieg geführt haben. Also könnte ich an der Stelle ja ohne weiteres sagen, okay, wenn das so ist, ist ja McDonald's irgendwo ein Faktor, der dann eine Rolle spielt.
Ja, das ist Korrelation und Kausalität. Genau. Hängt das zusammen oder eben nicht?
Ja, kann man sagen, Bullshit. Also das ist Blödsinn an der Stelle.
Aber man kann sich natürlich rauspicken.
Genau.
Und dann stellt man Sachen gegeneinander und sagt, guck mal hier, die Kurve läuft genauso wie die Kurve, deswegen so.
Genau, und da kann ich an der Stelle nur sagen, jeder, der sich für dieses Thema interessiert, dem kann ich dieses Thema Scheinkorrelation nur mal als Google-Tipp geben.
Ja.
Schaut euch das mal an, da gibt es wunderbare Beispiele. Also wunderbar finde ich zum Beispiel Patienten in Krankenhäusern im Vergleich zu McDonald's Standorten in Deutschland. Es hat nichts miteinander zu tun, aber die Kurven, wenn man sich die anschaut, die laufen sowas von parallel. Also und das ist natürlich ein völlig abstruses Beispiel. Oder der Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen im Vergleich zu Anbauflächen von Gemüse in Sachsen-Anhalt ist auch absoluter Blödsinn, aber die Kurven sind so, dass sie fast identisch verlaufen. Und deswegen, wenn du irgendwo lügen willst, findest du im Zweifelsfall irgendwas, wo du eine Scheinkorrelation herstellen kannst und einfach mal für deine Zwecke missbrauchen kannst. Und das ist, aber wenn man ehrlich ist, ist das natürlich alles, ist es alles Quatsch.
Also jetzt sag ich mal hier bei der Anbaufläche und so, da fällt es dann schon auf, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber wenn man das halt ganz geschickt macht, kann man halt seine Botschaft damit unterstreichen.
Natürlich.
Was passiert eigentlich? Ist da schon mal jemand geteert und gefedert worden, weil er sowas gemacht hat? Nee, ne? Also ist das schon mal jemals aufgefallen?
Also ich habe immer den Eindruck, das ist sowas wie mit Vorhersagen. Also Prognosen, die man irgendwo reinschreibt, die sind so, dass man ja immer sagen muss, naja, das ist was, ist in die Zukunft gerichtet, kann sich natürlich immer was ändern. Mhm. Aber aufgrund dieser Prognosen werden ja häufig Budgets freigegeben.
Ja, ja.
Und wenn ich sage, wenn sich der Markt weiter so entwickelt wie in diesem Jahr, dann gehe ich davon aus, dass ich mit 30% mehr Budgets 50% mehr Umsatz erreichen kann. Ja, so.
Jo.
Und im nächsten Jahr wird geguckt und dann stellt sich heraus, naja, ich habe nur 5% mehr Umsatz damit erreichen können. Dann kann ich natürlich immer sagen, ja, aber der Markt, der hat sich komplett anders entwickelt. Ja. Also ich befürchte, je größer der Konzern ist, desto schlimmer ist das so ungefähr, dass an die Prognosen am Ende nicht so wirklich geguckt wird.
Ja, das Problem ist, es liegt noch nicht mal unbedingt an der Größe. Also ich habe auch Unternehmen kennengelernt, extrem klein, mittelständisch, aber mit Strukturen intern. Die hatten Lehmschichten, das war unglaublich. Der Vorstand war komplett entkoppelt vom Mitarbeitern. Mitarbeiter haben mir gesagt, ist egal, was der sagt, wir machen trotzdem unseren Stiefel. Also wo man denkt, alter Schwede, wie kann es denn so schief laufen? Das liegt halt nicht unbedingt an der Größe, aber das ist halt eine Firmenkulturfrage vielleicht. Und wenn man wieder denkt, man muss gegeneinander intern arbeiten, anstatt miteinander.
Ja, tja, genau.
Ja, das ist echt verrückt. Also.
Und ich meine, um es mal so zu sagen, ich bin ja nur in Anführungszeichen irgendwie aus dem Online-Marketing an diese ganze Themen rangegangen. ich möchte nicht wissen, wie das auf anderen Ebenen auch einfach ist.
Ja, also ich habe ja diverse Einblicke und ich erlebe manchmal auch unzusammenhängende Sachen, vergewaltigte Kuchendiagramme, das ist ein schönes Beispiel, weil du das gesagt hast. Kuchendiagramme sind halt immer schön, passen immer. Oder so 3D-Darstellungen und dann noch 7 Sachen hintereinander, wo man das Bild anguckt und denkt, was will er denn? Dann vergessen die so Details wie Achsenbeschriftung. Ja. Ich bin ja Naturwissenschaftler, man hat mir beigebracht, gibt sofort auf die Finger gehauen, wenn man eine Achsenbeschriftung vergisst.
Naja, also gerade bei diesen, also wie kann ich solche Darstellungen manipulieren? Da gibt es ja Unmengen an Möglichkeiten, um mal ganz sich das genauer anzuschauen. Also dieses Thema mit nicht beschrifteten Achsen ist ja sowieso so ein Thema, aber ich sehe halt gerade bei Kuchendiagrammen immer wieder, dass zum Beispiel der eine Teil ist 42%, der andere Teil ist 56%.
Da freue ich mich.
Das ist ja schön, aber ich komme am Ende trotzdem auf abweichende Zahlen. Oder in 2012 gab es in den Präsidentschaftswahlen eine Grafik auf Fox News, wo 3 Kuchendiagramm-Elemente waren. Das erste Stück hatte 70%, das zweite hatte 60% und das dritte hatte 63%. diese Prozentwerte in solch ein Diagramm zu kippen, das war schon abenteuerlich. Also da muss man ganz klar sagen, dieses Thema mit der Visualisierung, auch so 3D-Balkendiagramme, die so im Raum hängen. Mhm. Also ich habe ja in meiner Präsentation sehr, sehr viele Beispiele gezeigt.
Hatte sehr viel Spaß.
Genau. Auch so Donuts-Graphen, die so sind, dass sie entweder per Hand gezeichnet wurden, wo einem wirklich schlecht wurde. Also da muss man kein Monk sein, um...
weil beim Donut der Kreis in der Mitte immer hüpfte. Dieses Beispiel erinnert mich noch sehr dran.
Das genau. War schön. oder eben auch diese Sachen, wo Mehrfachantworten eben einfach möglich waren. Das Beispiel war dieses, warum in China Menschen einen Hund halten. Mhm. Und 93% waren so, dass es ihnen um den Schutz ging. Dann ging es aber zum Beispiel auch, 8,2% waren so, dass sie Hunde halten, um sie zu essen.
Okay.
33,8% nur aus Spaß, also nur ein paar Beispiele. Das war auch wieder als Donutgraf oder als Kuchendiagramm dargestellt.
Ja.
Also da komme ich auch schon auf über 100% aus dem Stand.
Aus dem Stand ist gut, wenn schon der erste 93% hat.
Ja, und der zweite genannte Wert von mir gerade eben nochmal 8,2% oben drauflegen, weiß ich, da passt irgendwas nicht.
Nee, ne? Das, ja, aber für wen sind die Diagramme gedacht? Und wie viel Zeit nehmen die sich, das anzugucken? Und ist es einfach nur Beschäftigungstherapie, was ich manchmal bei Reportings annehme? Oder wartet der sehnsüchtig darauf, der Empfänger, und sagt, oh, jetzt muss ich wissen, geht's rauf, geht's runter, wird's größer, wird's kleiner, muss ich was tun? Wir hatten mal einen Fall, wo wir ein Reporting-System aufgesetzt haben, das ist schon ewig her, wo es halt darum ging, so, neues Reporting-System, welche Reports brauchen wir und bla, und wir haben halt das alte abgeschaltet und gewartet, was passiert. Und es ist so gut wie nichts passiert, weil keiner auf diese Dinger gewartet hat. Und dann denkt man schon, schwierig, was habt ihr vorher für ein Bahai da gemacht? Ein paar haben sich beschwert und die haben gesagt, ich brauche das, sonst kann ich nicht. Aha, danke für die Information. Und dann hat man es halt von da aus mal ganz doll ausgedünnt. Aber ja.
Ja, wir haben das auch mal gemacht, dass wir wussten, dass die Reportings regelmäßig per E-Mail ausgesendet werden und haben dann einfach einen Tracking-Pixel eingebaut, um mal so die Öffnungsrate durch anzuschauen. Und allein an der Stelle sieht man schon, wie viel weniger in dem Verteiler drin sind oder wie viel mehr im Verteiler sind im Vergleich zu dem, wie viel das auch geöffnet haben.
Gibt ja zwei Gründe, weil die kein Interesse daran haben, weil es für sie nicht relevant ist oder weil sie sagen, pff, mir doch egal, ich sitze hier warm und trocken.
Klar.
Ja, ja.
Aber dann muss man manchmal auch eben hinterfragen, ist dieser Verteilerkreis überhaupt sinnvoll?
Ja, ja,
das stimmt. Oder sind die Zahlen, die da drinnen sind, ich meine, wir haben ja eben schon gesagt, es geht darum, ein Steuerungswerkzeug und ein Messwerkzeug zur Prüfung meiner Zielerreichung zu haben. Mhm. Wenn ich selber keine Ziele habe oder Ziele habe, die für mich in diesem Report nicht dargestellt werden, ist das für mich, ist der Report für mich irrelevant, dann brauche ich ihn aber auch nicht.
Ja, ja, stimmt. Aber da gibt es eine ganze Reporting-Abteilung hinter und wenn die jetzt nicht mehr so viel Aufwand braucht.
Oder auch so dieses klassische, wir haben da schon immer ein Kuchendiagramm gehabt. Ne? Also
wenn wir das jetzt ändern, sind alle verwirrt.
Genau, das machen wir nicht. Und bei Kuchendiagrammen ist eben das Hauptproblem, dass du nicht auf einen Blick so wirklich die trennscharf sehen kannst, was viel ist und was wenig ist. Mhm. Das ist eigentlich so ein super Beispiel.
Tja.
Ansonsten, du hattest eben schon gesagt, so Skalen abschneiden oder nicht beschriften ist natürlich eine Möglichkeit. Nicht beschriften
ist natürlich echt übel, aber sie komisch beschneiden, das ist natürlich auch immer sehr beeindruckend, wo man dann plötzlich Rieseneffekte sieht, die dann aber doch nur gezoomt sind.
Genau, einmal zoomen oder halt, wenn es ungünstig läuft, einfach mal so ein Peak, den wir in der Vergangenheit hatten, einfach abzuschneiden, damit der jetzige Trend einfach besser aussieht. Mhm. Ne? Weil in Relation zu dem, wo wir mal standen, ist das ja, ist es halt nicht so sonderlich positiv. Und von daher ist dieses Zeitraumbegrenzen von dem, was ich so betrachte, ein ziemlich einfaches Beispiel. Wenn ich Vergleichswerte darstelle, kann man natürlich auch einfach mal hingehen und ein höheres Maximum auf der Y-Achse eintragen. Mhm. Dadurch wird der Wert automatisch oder die Kurve ein bisschen flacher. Mhm. Und wenn ich dann meine, mit einem anderen Maximum bei der Y-Achse auftrage, kriege ich natürlich einfach viel, viel bessere Werte. Oder wenn ich halt bewusst das niedriges Maximum auf der Y-Achse dann auftrage, dadurch kann ich eine Skalierung im Prinzip von meinem Graphen oder von meiner Erfolgskurve eben in quasi beliebige Richtungen einfach erreichen. Ne?
Ja, aber bei so Lügen frage ich mich halt, da gehören ja immer zwei Seiten zu. Einer, der lügt, einer, der sich belügen lässt. Bei manchen Vorstandssitzungen, Aufsichtsratssitzungen, wo ich schon Sachen gesehen habe, oder Vorstand- oder Geschäftsführungssitzungen, die haben dann irgendwie 20 Themen zu entscheiden in anderthalb Stunden, kriegen zwei Wochen vorher die Folien, teilweise hochkomplex und auch nicht wirklich direkt auf den Punkt. Wie sollen die dann entscheiden? Also eigentlich müssten die manchmal die weiße Fahne hissen und sagen, geht nicht, weil zu komplex, wir schaffen das nicht, wir müssen uns da einarbeiten oder so. Passiert aber nicht, sondern es wird dann meistens, wenn es dann doch unklar ist, sagt man nochmal nacharbeiten, aber ansonsten, naja, komm, du hast eine Entscheidungsempfehlung gegeben, folgen wir der mal, so, ihr habt es entschieden.
Also, schönes Beispiel auch an der Stelle, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern habe ich nur mitbekommen in einem Unternehmen, da war das Ganze so, dass es ein festes System gab, also ein BI-Software im Prinzip, die da eingesetzt wurde. Es gab fest definierte Reportings, die immer die gleichen Skalierungen, immer die gleichen Abstände, immer die gleichen Zeiträume etc. sich angeguckt haben. Und alle Reportings, die für die Geschäftsführung erzeugt werden sollten, mussten aus diesem System stammen.
Das kenne ich auch.
Ja, und wenn man sich das anschaut, dann ist die Möglichkeit der Manipulation schon wesentlich geringer.
Ja, ja, das stimmt.
Ja. Ich meine, klar, wie füttert man das System etc., muss dann auch nochmal definiert werden.
Du, ich habe Sachen erlebt, da wurden auf Datenbankebene werthaltige Inhalte verschoben, Report gezogen, wieder zurückgeschoben, also richtig per SQL in der Datenbank, vorm Reporting und nach dem Reporting wieder zurück, wo man denkt, alter Schwede, was sagt denn da bitte die Börsenaussicht dazu, wenn das rauskommt?
Aber das also, sind wir beim Lügen.
Ja, ja, Leute sind kreativ, wenn es darum geht, ihre Sachen durchzusetzen.
Ja, ja.
Ist auch ein Fehlerkulturthema in Unternehmen, oder? Also wenn der Vorstand sagt, hier Kurve nach unten ist verboten, geht nicht, weil wir sind ein Erfolgsunternehmen, was ich total witzig finde, dann führt das natürlich dazu, dass die Ebenen darunter was lernen und sagen, ja, okay, jetzt muss alles nach oben gehen, wir kriegen was hin, jetzt lass uns mal gucken, Lügen mit Zahlen, ich kaufe mal ein Buch, ach, guck mal, Kuchendiagramm ist geil. Also so,
Und ich glaube, wenn man sich darüber auch einfach mal verständigt, was ist ein Erfolg? Ja, das muss man natürlich auch nochmal sehen. Also wenn wir zum Beispiel eine aufsteigende Tendenz haben, dann ist das ja meist eine Kurve, die nicht ganz straight nach oben zeigt, sondern da kann es auch mal so kleine Einbrüche geben. Klar. Und dann müssen wir aber eigentlich über sogenannte Trendkanäle sprechen, dass man also einen Ober- und Unterwert einfach mal definiert und innerhalb dieses Trendkanals reden wir weiterhin von einem aufsteigenden.
Ja, also wer mal ein bisschen mal mit Statistik zu tun hat, weiß ja, es gibt so Vertrauensintervalle, also so Messwerte sind ja nur, weil da eine 7 auf dem Messgerät angezeigt wird, heißt das ja nicht 7, sondern eigentlich heißt das ja sowas wie 7 plus minus 2, also eigentlich ist es 5 oder 9, also dazwischen sucht ja was aus, nur dieses plus minus 2 sagt ja keiner, also es ist ja immer 7 oder 7 Punkt.
Naja, und wenn wir einmal am Montag und einmal am Freitag gemessen haben, dann, oder was weiß ich, es gab Feiertage, das Wetter draußen war schön, es gab eine Fußball-Weltmeisterschaft oder was auch immer, dann sind das natürlich alles Sachen, die auch an der Stelle unsere Messergebnisse massiv beeinflussen können.
Ja, ich habe mal, ich bin mal durch den Wald gegangen und da gibt es ja ab und zu mal diese Ameisenhaufen. Und ich habe mir mal so einen genauer angeguckt und habe mir gedacht, eigentlich ist das so ähnlich wie so ein Unternehmen. Da ist so ganz viel los und viele machen was und das ist sehr hektisch und so. Und dann kommt irgendeiner hin und sagt, dieses Unternehmen, wie gut es dem geht, fasse ich jetzt mal bitte mit einer Kennzahl zusammen, zum Beispiel den Börsenkurs. Und dann erwarte ich, dass ein Börsenkurs mit einer Zahl zu einem Zeitpunkt dieses gesamte Unternehmen und die Weiterentwicklung und alles beschreibt. Und das ist ja eigentlich illusorisch, aber viele Leute haben halt gerne so einfache Lösungen. Eine Zahl, alles gut.
Ja, aber gerade in Entscheidungsprozessen muss man sagen, oft genug muss man in die Tiefe der Daten einfach rein.
Ja, aber es ist ja schwierig, es tut weh, man müsste es auch können. Also ich habe viele Leute im Laufe der letzten 20 Jahre kennengelernt, da bin ich mir sicher, ob die noch einen Dreisatz können. Das hört sich total doof an.
Gibt's auch Excel, oder?
Ja, genau, der macht hier Funktion gleich Dreisatz, Klammer auf. Ist nicht schlimm. Weißt du, manche Leute müssen keinen Dreisatz können, manche müssen nicht kreativ sein. Jeder hat ja irgendwie manchmal Spezialbegabung, alles geschenkt. Aber wirklich tief in Zahlen einzutauchen und sich zu überlegen, was bedeutet jetzt diese 7 auf der, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Oder vertraue ich dem grünen Pfeil nach oben, dass alles gut ist daneben? Oder ist der rote Pfeil nach unten, heißt Katastrophe? Oder weiß ich selber? Oder sage ich einfach, das ist jetzt Murks, daraufhin kann ich es nicht entscheiden. Gib mir mehr, gib mir tiefer.
Dann würde ich an der Stelle tatsächlich den Ansatz wählen, je mehr Umsatz da dran hängt oder je mehr das Ganze für mein Unternehmen eine Fehlentscheidung auch gefährdend sein kann, desto mehr Zeit muss ich mir nehmen, um in die Zahlen reinzugehen.
Ja,
aber dann kommen wir an das, was du eben gesagt hattest, so nach dem Motto, die Geschäftsführung winkt mal eben 30 Themen innerhalb der nächsten x Stunden durch.
Ja.
Ist gefährlich, aber...
Das ist höchstgradig gefährlich, aber das Problem ist ja, die spielen sich ja in den Füße, die haben ja genug zu tun. Ist ja nicht so, dass sie sagen, ich sitze mit meiner Assistentin den Rest der Woche im Whirlpool und dann gucke ich mal in das Meeting. Ist ja nicht so, sondern ich kenne viele Geschäftsführer und Vorstände, die ackern wie die Bekloppten.
Ja.
Und dann müssen sie noch in die Sitzung einen halben Tag und jetzt die 30 Themen da durch. Und da geht es teilweise um x Millionen. Ja, keine Zeit.
Dann ist die Ebene, die da drunter ist, eigentlich diejenige, die verantwortlich sein sollte. Also das, aber auch die wird natürlich auch, gefüttert, sagen wir mal, von Strukturen, die wiederum ihre eigenen Interessen haben. Das ist natürlich die Schwierigkeit, die wir dabei haben. Und deswegen entsteht ja genau dieses, was ich als Lügen mit Kennzahlen bezeichne.
Ja, die eigenen Interessen. Wie kann man die ausschalten? Hat nicht jeder eigene Interessen? Immer? Ist der Mensch nicht immer egoistisch?
Naja, sagen wir es mal so. Ich glaube, es gibt genügend Ansätze immer wieder, wo man sieht, dass Kennzahlen eben nicht nur in einen einzelnen Bereich reinspielen, sondern wo auch übergreifend Ziele zu erreichen sind.
Ja, also
schwierig, genau. Aber am Ende muss man den Kunden als Ganzes sehen. Das ist ja, ich meine, das ist ja genau dein Thema.
Ja, zufälligerweise bist du auch gerade hier und zufälligerweise sprechen wir darüber. Genau, nur ich laufe jetzt seit 20 Jahren mit dem Thema rum. Ich sehe das nicht so oft. Glücklicherweise erkennen es manche und sagen, oh Mann, ey, wir schmeißen da vorne Geld raus und unsere Webseite ist nicht erreichbar, das macht keinen Sinn. So. Ja. Also einfach ganzheitlich zu denken, ist halt schwierig. Deswegen versuche ich es ja mal durch diverse Aspekte zu beleuchten. Du als SEO hast das im Blut sozusagen, drüber nachzudenken. Am Ende müssen wir alle verkaufen. Wie kriegen wir das hin?
Ja.
Ja.
Das ist dieser Optimierungsansatz an vielen Stellen eben dahinter, genau. Also sehr schön, ich wurde irgendwann auch mal nach Umsätzen einfach nur gemessen, ob ich sozusagen erfolgreich bin oder nicht. Mhm. Und ich habe an der Stelle echt gedacht, ich kriege die absolute Krise, weil auf Umsatzebene, ich meine, es gibt genügend Punkte, wo man einfach sagen muss, wenn wir das als Leistung nicht selber im Unternehmen abbilden, ist es ein durchlaufender Posten. Mhm. Wenn ich dann 100.000 Euro Umsatz mache und alle mich bejubeln, ich aber 90.000 dadurch sozusagen nach extern weitergebe.
Oder 110.
Ja, oder das. Ja, ja, klar. Ja, ja.
Dann ist wird sich der Umsatz erkauft.
Ja, genau. Und dann und wenn ich eine Erfolgsmessung eigentlich mache auf Basis von Umsatz, ist das Schlimmste, was man machen kann eigentlich. Denn es sagt überhaupt nichts aus.
Ja, aber Gewinn ist ja auch schwierig. Weil woher weiß man denn, wie viel Gewinn du mit deiner Abteilung gemacht hast? Das ist ja nicht so einfach zu rechnen. Und
das ist aber genau der Grund, warum ich halt sage, selbst wenn man SEO, sagen wir mal, als Abteilung etabliert, bin ich ein großer Freund davon, dass die SEOs eben nicht alle in einem Raum irgendwie zusammengefercht sind, sondern dass ich meine Mitarbeiter, die SEO machen, also die Suchmaschinenoptimierung betreiben, dann im Prinzip in die Workflows integriere von anderen Fachabteilungen und am liebsten auch in diesen anderen Fachabteilungen sitzen habe.
Spione?
Genau, das ist der falsche Ansatz.
Ja, genau, aber so werden sie wahrscheinlich da begrüßt. Herzlich willkommen, du Spion.
Ich glaube, das ist oft genug im ersten Ansatz auch so die Wahrnehmung. Mhm. Aber wenn die Kollegen erstmal erkannt haben, dass man ihnen helfen kann und dass wir nicht gegeneinander, sondern dass wir Ziele haben, die uns, glaube ich, verbindet. Mhm. Ich glaube, dann ist das Ganze an der Stelle schon ein gewisser Vorteil. Also simples Beispiel, als wir im redaktionellen Umfeld angefangen haben, das Thema Keyword-Recherche, also Themenrecherche, in so einer Service-Redaktion einfach aufzuzeigen. Also zum Beispiel, es ging jetzt um das Thema Winterreifen. Mhm. So, und wenn jetzt ein Redakteur in der Situation ist, dass er sich überlegen muss, was schreibe ich denn beim Servicebericht, also einer Kaufberatung zum Thema Winterreifen, dann hat er erstmal, letzte Woche hat er was über Toaster geschrieben, nächste Woche hat er was über Blaubeerpflücken erzählt, so ungefähr. Der hat von diesem Thema Winterreifen gar keine Ahnung. Das ist ein Redakteur oder vielleicht keine Ahnung. So. Und das ist ein Redakteur oder eine Redakteurin, die an der Stelle jetzt mal diese Aufgabe bekommt, weil sie in der Service-Redaktion ist, werden dort alles, was irgendwie Service-Themen sind, also kein tagesaktuelles Geschäft, also kein tagesaktuelle News, so muss man sagen, abdeckt, muss die inhaltlich befüllen. Mhm. So. Und wenn ich sehe, wie die bis dahin gearbeitet hatten und wenn ich ihr dann plötzlich Werkzeuge zur Verfügung stelle, wo sie relativ schnell sehen kann, was interessiert die Menschen? Mhm. Was sind die Begriffe, nach denen in Google zum Beispiel gesucht wird? Mhm. Was sind die Themen, die meine Wettbewerber alle abdecken? Welche Fragen beantworten ich? Dann erspare ich der rein in der Recherche so viel Zeit und sie kann so viel schneller mit ihrer Arbeit im Prinzip fertig werden oder vielleicht auch lästige Arbeit, die sie gar nicht mag, dass sie plötzlich dieses Thema Suchmaschinenoptimierung als wünschenswert annimmt.
Im Idealfall.
Im Idealfall, genau. Und was wir dann versucht haben, ist häufig sich jemanden zu suchen, der bereit war, mit uns zusammenzuarbeiten und die Erfolge nicht von uns, sondern von ihm kommuniziert wurden. Mhm. Ja, also ihn ruhig seine Erfolge feiern lassen, weil das erst im zweiten oder dritten Schritt dann wieder auf uns zurückgekommen ist. Aber plötzlich, wenn jemand erzählt, haha, ich habe jetzt irgendwie den meistgeklickten Artikel und es war vorher jemand, den man irgendwie so nach dem Motto, naja, der hat doch eigentlich nie wirklich was beigetragen für das Ganze, dann werden die Kollegen plötzlich hellhörig und dann kriegt man immer mehr Nachfragen.
Das ist ja genau das, was ich sozusagen auch in Projekten mache, auch Thema Change. Wie kriege ich Leute dazu, dass sie den großen Wandel, wir müssen jetzt digitaler werden oder so, dass sie das umsetzen? Eigentlich gucke ich mir immer so Mikrozielgruppen an und überlege mir, was haben die davon, wenn die das tun? Die persönlich. Ja. Also warum, wenn die 10 Minuten eher nach Hause gehen können oder weniger Stress haben oder irgendwas persönlich, dann kriege ich sie gepackt. Sowas wie, wir, das Unternehmen global hat dann die Weltherrschaft, zündet schwierig.
Ja, und deswegen, wenn wir nochmal wieder auf dieses Thema Lügen mit Kennzeichen kommen. Also wenn ich meine Zahlen mit relativ wenig Geld vielleicht als Beispiel beliebig manipulieren kann, also zum Beispiel Traffic einfach einkaufen kann, selbst wenn es nur Bot-Traffic ist, dann ist die Kennzahl an der Stelle eigentlich nicht wirklich was wert.
Nee.
Also ich weiß tatsächlich jemanden, der war so, dass er in seinem Vertrag drin stehen hatte, dass er eine bestimmte Summe als Bonus am Jahresende dazu kriegt, wenn er eine bestimmte Anzahl von neuen Menschen auf Facebook hatte, die dem Account folgen.
Na, Halleluja.
So, und das war nicht gerade wenig Geld, was der da kriegte. Und kurz vor Jahresende sagte er, scheiße, ich habe, oh, Entschuldigung, müssen wir rausschneiden. sagte er, oh, schade, ich habe meine Ziele nicht erreicht, weil ich habe nicht so viele Leute dazu gebracht, dass sie unserem Kanal folgen, wie eigentlich geplant war. Naja, ja, hat dann verschiedene Ursachen, also auch Budgetfragen, Freigabesachen und ähnliche Sachen, aber für sein eigenes Ziel war das überhaupt irrelevant. Ja? Also ja. Die Hindernisse, die Hürden, die haben keinen interessiert, sondern für ihn war nur wichtig, er muss seine Anzahl von Followern finden.
Das kann ich verstehen, wenn ich als Projektleiter gebucht bin, dann ist meine Aufgabe, das Ding zum Fliegen zu bringen, egal, und wenn die Hölle zufriert, ist es egal.
Ja.
Dafür gibt man ja Ziele.
Ja, und er hat in dem Fall eben dann einfach sich Follower gekauft. Und die waren dann so, dass er seine Ziele erreicht hat und alles wunderbar. Und dann ist er im Prinzip, als die nächsten Verhandlungen anstanden, hat er gesagt, so seinen Chef zur Seite genommen, hat gesagt, also pass mal auf, das ist Quatsch, lass uns da mal irgendwelche Ziele vereinbaren, die uns als Unternehmen wirklich was bringt. Mhm. Sonst habe ich irgendwie irgendwann 50% aller meiner Follower zum Beispiel sind aus Indien und haben irgendwelche Botnamen und erzeugen keinen Traffic. Also im redaktionellen Umfeld habe ich mal gesagt, wenn wir die Zahl der Seitenaufrufe steigern wollen, dann müssen wir an der Stelle solche Bilderstrecken über Nacktrodeln machen. Und wenn wir die Zahl der Besucher steigern wollen, dann müssen wir an der Stelle iPads verlosen. Und das sind beides Metriken, die wir so simpel beeinflussen können. Aber bringen Sie mir als Konzern was? Nein, bringen mir überhaupt nichts.
Gibt es Nacktrodeln?
Ja, gibt es wirklich.
Es wundert mich, es wundert mich nichts mehr, aber es ist schön. Gut, dass das Klicks bringt.
Ist eine Bilderstrecke, die damals bei einer Zeitung, die ich betreut habe, super durch die Decke gegangen ist. Nachteil war, dadurch, dass die das ein Inhalt war, nackte Tatsachen sozusagen gezeigt hat, waren diese Sachen so, dass sie vom Werbeserver ausgeschlossen wurden und wir haben deswegen kein Geld dafür bekommen.
Also,
um am Ende Zahlen auszuweisen, schön, aber für den wirtschaftlichen Erfolg absolut irrelevant.
Ja, das ist eben das Problem. Wie weit guckt man, wer ist verantwortlich für was? Da sind wir schon wieder beim Thema.
Es ist
echt verrückt.
Und dieses, was ich eben schon ein paar Mal sagte, dieses Thema Drilldown. Es gibt da so ein relativ lustiges Beispiel. Das war ein Comedian, der hat mal gesagt, wenn ein durchschnittlich intelligenter Kanadier in die USA auswandert, dann haben die Kanadier einen dummen weniger und die Amerikaner haben einen intelligenten mehr. Das ist ein bisschen böse.
Mag ich jetzt nicht beurteilen, obwohl ich schon mal in Kanada war, das fand ich sehr
Aber angenehm. An der Stelle ist es tatsächlich so dieses, je nachdem wie man die Zahlen eben aufbereitet. Und mein Beispiel, was ich da in so einer Tabelle gezeigt habe, das waren halt so Bannergruppen, Banner A und Banner B, die in so verschiedenen Themenbereichen, also Garten, Heimwerk, Kfz, dargestellt wurden. Und wenn ich Banner A und Banner B mir angezeigt hatte, dann gab es dafür halt sogenannte Ad-Impressions, also Auslieferungen. Mhm. Ich konnte gleichzeitig die Klicks mir anschauen und ich konnte mir die Klickrate, also die CTR, ausgeben lassen.
Klickrate ist sozusagen, 100 Leuten wird der Banner angezeigt, wie viele Leute klicken dann davon drauf. Wenn 3 von 100 klicken, habe ich eine CTR von 3%.
Genau. Okay. So, und wenn ich mir das Ganze angeguckt habe, dann gab es halt welche mit 3%, mit 30%, welche mit 10% etc. Und wenn ich dann nur A und B summiert hatte, war das Ganze so, dass ich, wenn ich die Erfolgsquote mir anschauen sollte, einfach auf Basis dieser Zahlen, dann war es so, dass die höheren Werte halt bei Banner A waren. Ja? Einmal 30%, einmal 80, einmal nochmal 80. Und bei Banner B waren es 20, 10 und 70%. So, und wenn man sich das nur so angeschaut hätte, diese Daten, wäre für mich an der Stelle ganz klar gewesen, Banner A ist der erfolgreichere. Und wenn man an der Stelle aber sich die Daten mal genauer angeguckt hat und die Ad-Impressions hochsummiert hätte, dann musste man feststellen, dass das Ganze so war, dass der Banner A halt deutlich häufiger ausgeliefert wurde. Mhm. Und wenn man dann diese Messwerte einfach mal angeglichen hat, um wirklich ein ernsthaftes Verhältnis zu kriegen, dann war es so, dass plötzlich die CTR bei der Aufsummierung dieser drei Themenbereiche plötzlich Banner B bei 50% lag. Um jetzt also wirklich zu sagen, welcher von diesen zwei Bannern besser war, muss man nicht nur sich anschauen, wie die Klickrate ist, sondern man muss sich auch überlegen, wofür wollte ich denn einfach werben? War das, also wenn das zum Beispiel ein reines Gartenthema war, dann ist auch völlig klar, warum es im Kfz oder in Heimwerken einfach nicht so gut geklickt wurde.
Mhm, klar.
Und wenn die, um Daten vergleichen zu können, muss man dann eben auch vergleichbare Anzahl von Ausspielungen, von Umfeld haben. Also klassische Statistik eigentlich, die da eine Rolle spielt.
Also kein Äpfel mit Birnenvergleich, wie man immer so schön sagt.
Genau.
Was aber immer so einfach ist. Und ja, die Leute wollen immer schnelle Lösungen. Die wollen größer oder kleiner, die Zahl, rauf oder runter, links oder rechts.
Ja, und da sieht man aber oft genug in Unternehmen, die sich wenig Zeit für solche Differenzierung nehmen, werden immer mehr Fehlentscheidungen getroffen. Das ist so.
Ja, Fehlentscheidungen. Dann wird im Zweifelsfall der Vorstand nach Hause geschickt. Dann kommt ein neuer, der macht dann 180 Grad Wendung zu dem, was der andere gemacht hat. Und dann hat er wieder 3, 4, 5 Jahre Zeit, was Neues zu machen. Ja, oft erlebe ich halt, dass es nicht, dass die kurzfristigen Entscheidungen immer wichtiger sind. Also so langfristige Effekte, dass man sagt, ich entscheide jetzt was, das wird in 6 Jahren besser sein, aber das nach meiner Vertragslaufzeit oder so, erlebe ich leider selten.
Ja.
Ich hatte mal einen Fall von einem Kollegen, der zu mir kam und sagte, schau mal hier, das sind meine Ziele dieses Jahr. Das, nach diesen Zielen müsste ich eigentlich diese Entscheidung jetzt treffen. Die ist aber nicht gut fürs Unternehmen, das weiß ich jetzt. Deswegen treffe ich diese Entscheidung nicht. Ich kriege deswegen 3 Gehälter weniger. Und da muss ich echt mal sagen, Chapeau, ich habe nicht viele von diesen Leuten kennengelernt.
Ja.
Feiner Kerl, aber leider sagen die Leute dann, ja Moment, 3 Gehälter ist jetzt auch mal was. Gut, irgendein kluger Mensch wird sich Gedanken drum gemacht haben, dass er mir diese Ziele gegeben hat, go. Und das ist halt, das ist oft zu starr. Eigentlich müsste man sagen, Achtung, rote Fahne hissen, wir müssen nochmal reden. Das hier passiert jetzt. Ich entscheide jetzt was Falsches, das wird da uns das 10-fache kosten, aber ich kriege da mehr Geld. Ist das sinnvoll?
Ja, naja, da sieht man aber auch oft genug, ob sowas im Unternehmen überhaupt gewünscht ist. Also dieses Menschen, die über den eigenen Tellerrand hinausblicken, ob das Ganze, ob man gefördert wird, weil das Ganze so ist, dass man eben nicht in seiner Nische etwas nur betrachtet, sondern weil man den Gesamterfolg eigentlich des Unternehmens im Blick hat. Und da muss ich recht geben, da gibt es oft genug Sachen, gerade bei diesem, deswegen Lügen mit Kennzahlen, bei der Art, wie Sachen präsentiert werden, da geht es nur um eigene Ziele, fertig.
Ja, aber wenn sozusagen jeder nur für an sich denkt, mal verallgemeinert gesprochen, dann muss man halt gucken, wie man die Leute da hinkriegt, dass sie selber alle was davon haben. Im Zweifelsfall transparent machen, guck mal, dann geht hier nicht das Licht aus, weil wir nicht pleite gehen. Ist ja schon ein relativ gutes Argument, was viele verstehen. Aber wann erlebe ich das? Wann stellt sich mal ein Konzernvorstand hin und sagt, Leute, pass auf, wir haben jetzt noch 3 Monate Zeit, dann ist die Kriegskasse alle. Dann seid ihr alle auf der Straße, wenn wir jetzt nicht, erlebe ich nicht. Ist nee. Ja auch schwierig, dann gehen die Guten sofort weg zum Wettbewerb, auch schwierig. Ja, ja, sagt keiner, dass es einfach ist.
Ja, das ist richtig. Und was natürlich hinzukommt, man muss ja auch diese Motivation von Menschen auch nochmal unterschiedlich betrachten. Mhm. Also ich meine, wir reden oft von diesem Thema Change Management, Veränderungsprozesse, die heutzutage erforderlich sind. Es gibt auch viele Menschen, die haben einfach Angst vor Veränderung.
Klar.
Und die müssen plötzlich raus aus ihrer bequemen Nische. Die haben sich irgendwo, sagen wir mal, gemütlich eingerichtet. Die sind so, dass sie diese Veränderung einfach auch scheuen. Und die halt auch wirklich alles tun an der Stelle, ob manchmal auch, wie gesagt, unbewusst, also unterbewusste Reaktionen oder Entscheidungen spielen da ja auch eine Rolle.
Ja, man sagt ja immer so Komfortzone, das heißt ja nicht, dass die Leute hauptberuflich warm und trocken sitzen wollen, sondern ich erlebe es oft auch, dass Leute totalen Stress haben und gefühlten Stress. Also wo man als Außenstehender manchmal denkt, warum? Also, aber das passiert halt im Kopf bei denen. Und wenn die halt Stress haben durch diese Situation und dann kommst du noch und jetzt müssen wir alles ganz anders machen als vorher, bricht bei denen totale Panik aus und dann ist die Gegenwehr halt da.
Naja, entweder das, was wir auch immer wieder beobachten, ist, dass Veränderungsprozesse zwar schön angestoßen werden, aber diese dann sich zum Beispiel in die vorhandenen Workflows integrieren müssen an Stellen, wo es keinen Sinn ergibt.
Mhm.
Ja, also es ist so ein bisschen so, dieses Digitalisierung ist eben nicht einfach nur hinzugehen und ein Formular plötzlich anstatt ausgedruckt jemandem online zur Verfügung zu stellen, sondern man muss eben auch darüber hinaus nachdenken, wofür brauche ich diese Zahlen? Brauche ich die wirklich?
Ja, ja.
Das spielt ja auch eine Rolle, denn wir können heute viel, viel mehr Zahlen erfassen, als wir tatsächlich brauchen. Manchmal sind solche Diagramme auch einfach oder solche Darstellungen viel zu vollgepackt. Oder so dieses, wir nehmen ein Dashboard-Template von irgendwem, also eine Vorlage und füllen das aus.
Aber das sieht gut aus.
Ja, ja, natürlich.
Und man kann sich dann auf die Schulter klopfen und sagen, schau mal, was ich Geiles für ein Dashboard gebaut habe.
Ja, klar, dieses, was für ein tolles Dashboard ich gebaut habe, logisch. Dafür wird man an der Stelle ja oft genug dann auch gelobt, befördert, gibt es einen Bonus, was auch immer. Aber auch da muss man wieder die Frage stellen, für wen, welche Ziele will ich damit messen etc. Also.
Ja, also es ist verrückt. Also ich habe das in einem krassen Fall mal erlebt, in einem Unternehmen aus einer Branche, die ich auch nicht nenne, wo ein neuer Geschäftsführer ins Unternehmen kam und der hat gesagt, Reporting zeigen, und dann war er völlig verzweifelt und sagte, wie habt ihr denn bitte euer Geschäft geführt in den letzten Jahren? Da fehlen folgende Kennzahlen, bitte mal hurtig her. Und dann brach natürlich die Panik aus in der BI-Abteilung, die gesagt hat, erstmal 10 Berater jetzt, weil das ist ja, wo sollen wir die denn herkriegen? Und das waren halt wirklich rudimentäre Kennzahlen, also die so nah am Umsatz und an der Steuerung lagen, wo man sich gedacht hat, wieso hat der alte Geschäftsführer die nicht haben wollen?
Ja.
Wieso?
Ja, das sind, und das ist eigentlich so ein bisschen auch so diese Frage, die man immer bei so Veränderungen hat, wem trete ich damit auf die Füße?
Ja.
Oder wen muss ich zu welchem Zeitpunkt vielleicht auch mit an Bord holen, um solchen Prozess überhaupt gestalten zu können?
Ja.
Und ich meine, ich komme ja ursprünglich aus dem SEO und bei uns ist es, oder bei mir ist es halt oft genug so, dass diese Frage, wie können wir SEO als Erfolg wirklich präsentieren, dann sehen wir das immer wieder, sagen wir mal, Darstellungen, als Beispiel aus Sistrix, das ist so ein Tool, wo eine Sichtbarkeit, also eine Auffindbarkeit in Google über längere Zeiträume gemessen wird. Und das ist dann so eine Kurve, die wird kommuniziert, gibt es auch von anderen Anbietern. Und wenn wir das so sehen, und also wir machen ja von Saxido aus Sistrix-Workshops in Hannover zum Beispiel, und jetzt im Moment mache ich die auch in Stuttgart. Und wir haben dann Leute sitzen, die im Prinzip so einen Einstieg in dieses Tool kriegen. Und man muss eben auch erstmal klar machen, nur weil eine Kurve jetzt zum Beispiel steigend ist, also die Sichtbarkeit, die Auffindbarkeit, die dort stattfindet, bedeutet das nicht, dass ihr automatisch mehr Traffic auf eurer Seite hat, also mehr Besucher oder mehr Umsätze oder was auch immer. Also relativ simples Beispiel. Wir optimieren eine Seite, sondern einen Online-Shop für Reifen, für den Begriff Winterreifen. Wenn man das misst, dann ist es so, dass es über das ganze Jahr verteilt, dieser Begriff nun mal auf meiner Seite mal mehr, mal weniger gut auffindbar ist als Beispiel. Wenn ich schön optimiere, dann sehe ich, wie das Ganze steigt, und ich sehe halt, okay, ich werde damit besser gefunden. Aber nur weil ich im August eine perfekte Auffindbarkeit für das Wort Winterreifen habe, sagt mir das nichts, was ich an Besuchern habe, weil ich halt natürlich in die Zukunft optimiert habe.
Ja.
Also für das Weihnachts-, also oder für das Wintergeschäft. Aber erstmal ist es so, dass die Auffindbarkeit selber für mich gestiegen ist. Und deswegen, ich habe damit natürlich als Suchmaschinenoptimierer einen Erfolg. Wenn mir aber die Produktleute um die Ecke kommen und sagen, ja gut, aber umsatztechnisch hat sich damit nichts getan, dann muss man halt darüber nachdenken, ob, egal ob positive oder negative Entwicklung, ob die für mein Tagesgeschäft an der Stelle A, relevant war. Und Suchmaschinenoptimierung ist kein Selbstzweck, sondern es muss immer klare Zwecke haben, die dahinter hängen.
Was genau ist denn Selbstzweck im Unternehmen?
Naja, also wir hatten, glaube ich, das beim letzten Mal, dieses Thema Management-Keywords, wo irgendwelche Optimierungen stattfinden, weil Einzelpersonen das gerne haben wollen.
Ja, aber das ist ja nicht sinnvoll. Also beim besten Willen nicht. Nee.
Ja,
aber viele Leute denken halt, das ist halt so Selbstzweck, Buchhaltung ist halt so Selbstzweck, das muss halt so. Nee. Ja, manchmal gibt es regulatorische Vorgaben, muss man dann einhalten, aber eigentlich zählt ja, sollte alles darauf einzielen, dass der Kunde zufrieden ist und mehr kauft. Ja, so einfach kann sein, aber so einfach ist es eben nicht.
Ja, das ist richtig, genau. Und deswegen muss man halt bei allen Zahlen, die man sich anschaut, und alles, worüber wir im Prinzip auch in diesen, ja, die Lügen mit Kennzahlen war der Aufhänger, wie gesagt, weil ich muss halt auch manchmal überlegen, ob ich mich selbst belüge. Also, wie gesagt, wir haben auch mal bei einer Seite massiv Inhalte rausgekickt. Du hattest dieses mit dem Matt erzählt bei dir.
Halb und halb.
Genau. wofür du gefunden wurdest, das bringt dir nur an der Stelle überhaupt nichts.
Ja.
Und deswegen müssen wir unabhängig von dem, was wir uns anschauen, natürlich sowohl die quantitative als auch die qualitative Analyse der Daten uns genau anschauen. Also nur weil ich plötzlich für 10.000 Begriffe anstatt, sagen wir mal, für 5.000 Begriffe gefunden werde, bedeutet das nicht, dass dadurch meine Seite mehr Erfolg haben wird.
Ja, das ist halt der Unterschied. Wenn Qualität aber schwer zu messen ist, dann guckt man halt einfach auf die Quantität und dann geht die Kurve rauf, dann ist alles gut.
Ja, ja. Wenn ich an der Stelle aber nicht mehr Umsatz bei mir sehe, dann
hat wieder irgendwer was falsch gemacht hier im Unternehmen. Das geht ja so nicht weiter.
Ja.
Die SEOs waren es.
Genau. Naja, wollte ich sagen, irgendwen kann man immer schlagen für
was. Ja, aber schlagen, da sind wir wieder beim Thema Fehlerkultur. Ja, es ist echt verrückt. Also ich hatte mal eine Folge gemacht, NPS, weiß nicht, ob du den kennst, Net Promoter Score. Ja. Super simple Frage, stell deinen Kunden die Frage, würdest du dann unser Unternehmen weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, auf einer Skala von 0 bis 10. Daraus wird dann einfach nach einer ganz simplen Formel ein Wert berechnet und den Wert kann man angeblich branchenübergreifend bewerten. Wird von vielen Unternehmen, vor Jahren wurde es eingeführt, es gibt Unternehmen, die entdecken das gerade noch und führen das gerade ein, diesen Wert, und hängen da auch Zielvorgaben von Leuten dran. Und ich habe damals gedacht, weil ich mir die Hutschnur geplatzt habe, habe ich gedacht, komm, jetzt mache ich mal eine Folge, die heißt, so kannst du den manipulieren, den Wert. Kurz danach habe ich eine Facebook-Messenger-Nachricht von jemandem bekommen, der genau für diesen Wert verantwortlich war, bei einem großen Energieversorger, der sagte, ja, genau das habe ich die letzten Jahre gemacht bei dem. Und das stimmt alles, genauso kann man den manipulieren. Nur das hilft ja dann auch keinem. Also wenn dann alle gefeiert werden, weil der Wert raufgeht, aber der Kunde an sich ist auch nicht zufriedener oder so, hilft's halt nicht.
Ja.
Aber die Leute wollen halt immer einfache Lösungen. So eine Zahl rauf, runter ist schön.
Und ja, aber genau da ist es, viele Sachen lassen sich eben nicht in, einfach nur in Zahlen abbilden.
Ja.
Es ist genau die Schwierigkeit.
Quintessenz, es bleibt kompliziert.
Es bleibt kompliziert, ja. Und man sollte bei vielen Sachen auch einfach mal das so, also SEO ist eine Querschnittsdisziplin, aber man sollte einfach auch Sachen aus meiner Sicht stärker miteinander verzahnen.
Ja, definitiv. Genau, da sind wir wieder bei den Silos zwischen den einzelnen Abteilungen, wie man die irgendwie wegkriegt, etc. Nils, es hat mir wieder mal super viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, das war nicht die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben.
Würde mich sehr freuen.
Ja, ich wollte mal gucken, ob hier die Leute auch genug sich das anhören. Wenn nicht, dann fliegst du raus.
Oh je.
Nein, Quatsch. Also ich bin fest davon überzeugt, du wirst einfach nochmal hier vorbeikommen.
Okay, ich kaufe jetzt also Facebook-Fans für deinen Podcast.
Facebook, Podcast höre. Kann man die kaufen? Wo kann man die kaufen? Oh ja.
Nee, aber du postest das doch immer auf Facebook. Und dann werde ich bei den Posts, die halt zu meinem Podcast sind, also wo wir beide den gemacht haben, werde ich dann Likes kaufen. Die Inder können sich schon mal warm laufen, verstehe
ich. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Wenn der durch die Decke geht, rufe ich dich gleich an und sage, was hast du da wieder gemacht? Nein, Quatsch. Also, ja, du wirst hier nicht nach Kennzahlen bezahlt.
Und ich sage, wenn er nicht durch die Decke geht, müssen wir das Thema mit dem Dating nochmal machen. Aber
Oh ja. Dating ist ein Vortrag, den ich leider noch nicht gehört habe von Nils. Meine Frau hat den auf einer Konferenz gehört. Ich war in einer anderen Session dummerweise und sie erzählt mir heute noch davon und sagte, das war so witzig. Aber das kommt vielleicht in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr. Ich danke dir.
Ich danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de/podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit du dich direkt um deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.